Wir begrüßen ganz herzlich Herrn Prälat Rochefbuch und seine Frau und sind nun gespannt zu hören, wie Gott gerade um diesen Menschenschlag, um diese Menschen geworben hat. Und nun lassen Sie uns noch zuvor singen. Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt, Nummer 239.
Wollen mit ihm reden. Herr Jesus, dazu hilf uns, dass unser Weg hell wird, hell bleibt und dass wir dir es auch zulassen, dass der Strahl der Ewigkeit in unser Leben dringt und wir nicht mit unserem Kleinglauben, mit unseren Problemen alles abschotten. Lass uns erkennen, welche Wege du gehen kannst in Situationen, da wir gar nicht damit rechnen, dass du Großes tun könntest. Amen. Nach der Perestroika, das war ja vor ein paar Jahren, liebe Geschwister, haben in Amerika und sonst in der weiten Welt viele treue Christengruppen, gerade bei den Evangelikalen, gedacht, jetzt ist endlich das Tor offen, dass der Christenglaube nach Russland kommen kann. Gut, da war 40, 50 Jahre kämpferischer Atheismus gewesen. Man wollte Gott abschaffen. Aber das Christentum, das gab's schon über 1000 Jahre. Wir machen uns eine falsche Vorstellung, wenn wir meinen, Russland sei von der Botschaft und vom Wirken Jesu erst jetzt nach der Perestroika erreicht worden. Im Jahr 1988 haben die russisch-orthodoxen Christen weltweit gefeiert 1000 Jahre Christentum in Russland. 1000 Jahre. Aber wir wissen ja so wenig von Russland. Für uns hört normalerweise im Osten die Welt kurz hinter Warschau auf. Wir wissen auf der Landkarte, wo Lissabon liegt und wir können sagen, wo Lyon ist. Aber wenn einer sagen würde, sagen wir, wo ist Smolensk? Ja, also manche von uns Älteren, deren Geschwister bei Smolensk gefallen sind, die wissen es vielleicht noch. Aber junge Generation, wo ist Astrachan, wo ist Irtutsk? Eine fremde Welt. Für Europa war das immer eine angstbesetzte Welt. Nicht bloß die Kosaken kamen daher vom Osten, sondern die goldene Horde vom Tschingis Khan um 1220. Das Ritterheer, das schlesische Ritterheer bei Liegnitz, zu Tode geschlagen. Zugleich wurde damit der Siegeszug der Goldenen Horde aufgehalten. 1220, 1230, schon lange her. Alles Böse, hat man immer gedacht, kommt von Osten her. Und man wollte vom Osten nicht viel wissen. Und wer etwas wusste vom Osten, hat nicht mehr viel davon erzählt. Die 300 Soldaten, württembergische Soldaten, die von den insgesamt 15.000 Soldaten im napoleonischen Feldzug, Winterfeldzug nach Russland dann schließlich zurückgekommen sind, halb erfroren, die haben nicht mehr viel erzählt von den Winterstürmen Russlands und von der verbrannten Erde, die sie zurückgelassen haben. Und wer aus den Hungerlagern Sibiriens zurückgekommen ist, oder aus Stalingrad noch ausgeflogen wurde als Schwerverletzter, der hat auch nicht mehr gern davon gesprochen, über Russland. Russland war das ferne Land und wir mit unseren europäischen Raumvorstellungen haben das überhaupt nicht unterbringen können. Als wir vor 2 Jahren mit Waldemar Zorn in Petersburg waren, in dem ethnografischen Museum, da war eine Riesenkarte mit Russland. Ganz da am Ende war ein bisschen Europa und dann kam Russland. Und da haben wir gesagt, Waldemar Zorn, wo bist du denn geboren? Da hat er gesagt, ganz da unten. Verstehen Sie, das ist kurz vor Tibet. Das können wir uns rein räumlich überhaupt nicht vorstellen, die Weiten Russlands. Und wir wissen auch nicht viel von den Christen, die es dort gegeben hat, in den über 1000 Jahren Christentum. Wenn wir von bedrängten Christen erzählt haben in unseren Kreisen und Gruppen, haben wir von den Hugenotten erzählt und von den Waldensern und von den Salzburgern, vielleicht auch noch von den Missionaren in Afrika, bei den Indianern. Oder wir denken jetzt in diesen Tagen gerade daran, wie die Christen in Indonesien verfolgt werden. Schwester Barbara hat mir gerade ein Schreiben in die Hand gegeben, ein Fax der Carmen-Mission, das der Bruder Rumale Wang von Jakarta gefaxt hat. Viele seiner Angehörigen seien in Ambon, seiner Heimatinsel, umgebracht worden von Muslimen. 3 Kirchen in seiner Heimat niedergebrannt, 31 Menschen umgebracht, 21 verletzt. Er sei zuerst an Gott irre geworden, bis er sich gehalten habe, so kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes, nichts. Uns ist oft Indonesien mit der Missionsarbeit unter Batak auf Nias näher gewesen als Russland. Und deshalb darf ich Ihnen heute ein bisschen was davon erzählen, wie Gott schon immer um Russland geworben hat. Also das ist der erste Abschnitt. Gott hat schon lange um Russland geworben, um dieses Reich der Rus, das entstanden ist aus dem Großfürstentum Kiew. Da ist der eigentliche Kern. Lang bevor es in Petersburg gab, Moskau gab, war Kiew am Dnieper so die Mitte, aus dem das russische Reich gewachsen ist. Und zwar ganz nahe dran, dass sich dieser Großfürst Wladimir von Kiew, also Sie können sich's gerade in der Jahreszahl 988 merken, aufgeschlossen gezeigt hätte gegenüber dem Westen. Da war bei uns Otto der Große, wissen Sie noch aus der Geschichte, nicht? Dessen Zentrum war Magdeburg. Magdeburg war mal Kaiserstadt, nicht? Und der hat versucht, eine Ostkolonisierung zu machen, eine Ostmissionierung, bis er gemerkt hat, da komme ich höchstens in Sümpfe und in Steppe, da ist nicht viel zu holen, da sind einzelne Klöster gebaut worden. Aber dann war für die deutschen Kaiser schon unter Otto dem Großen Italien mit Venedig, mit dem Reichtum Venedigs, in dem sich der Reichtum der ganzen Levante gesammelt hat, der Mittelmeerwelt, viel interessanter als die Sümpfe im Osten, Polen, Galizien und dann noch weiter östlich. Aber der Kaiser von Byzanz, so hat er früher Konstantinopel geheißen, der Kaiser von Byzanz, der das Restreich in Kleinasien verwaltet hat, der hat gemerkt, da sind Fürsten da in der Gegend von Kiew, mit denen muss ich Bündnis schließen. Er hat seine Tochter vermählt mit dem Großfürsten Wladimir von Kiew. Und die Mutter des Großfürsten, die Olga, deshalb spielt immer in Russland heute noch der Name Olga eine ganz große Rolle, bis hin zu unserer württembergischen Königin Olga und bis zum Olga-Eck in Stuttgart und Olga-Strauß. Also hier schlägt Russland hinein bis tief nach Württemberg. Also die Olga hat eine große Rolle gespielt. Und hat gesagt, schließ dich dort an, denn die Gesandten, die der Großfürst Wladimir ausgesandt hat, in alle Ecken, wo kriege ich Unterstützung, militärische Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung, wo kann ich Ehebündnisse abschließen? Und was ist der Eintrittspreis, welche Religion muss ich übernehmen? Die Gesandten kamen von Byzanz zurück. Sie jauchzten vor Freude, als sie von der Herrlichkeit der Gottesdienste erzählten, vom Kreuzschlagen und vom Weihrauch und von den Kerzen und von den herrlichen Bildern und wie in Byzanz war, also orthodoxes Christentum damals noch, der Rest des östlichen Christentums. Wenn da der Priester plötzlich unter den Gesängen des Chores durch die Pforte der Ikonenwand schreitet und nachvollzieht sozusagen im Laienspiel, wie Jesus zur Welt kommt und wie er wieder zurückgeht durch die andere Pforte und dann mit dem Abendmahlsbrot auf dem Kopf wieder durch die Pforte geht, sein Leib für uns, die jauchzten vor Freude. Das ist ein Gottesdienst. Jetzt können wir Westler, wir Evangelischen können sagen, ja, wo bleibt da das Wort Gottes und da ist so viel Kreuzschlagen und an der Ikonenwand, da ist ja sogar ein Bild von der Mutter Gottes. Das ist ja furchtbar, das ist ja Götzenverehrung. Gemach, gemach, kann man bloß sagen. Gleichwertig ist an der großen Ikonenwand, wo die Heiligen sind, in der Mitte des Abendmahlsdarstellung, links Jesus dargestellt als der Weltenherr, der Pantokrator. Spielt in der Orthodoxie eine ganz große Rolle. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sagen Sie bloß nicht, das ist bloß Marienfrömmigkeit in der Orthodoxie. Eine ganz starke Jesusfrömmigkeit. Und wenn das Kreuz geschlagen wird, Zeichen Jesu, ich möchte unter dem Zeichen Jesu stehen. Gut, das kann auch Routine werden, aber es ist mal ernst gemeint gewesen. Und wenn daneben das Bild von der Gottesmutter Maria ist, dann ist die Erinnerung daran, Jesus ist einer geworden wie wir. Er ist zu unserer Erlösung in die Welt gekommen, von Maria, seiner Mutter. Da ist sehr viel heiliges Denken und möchte fast sagen, ein bisschen alttestamentlich, er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Ich will schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel betrachten. Wir dürfen die orthodoxe Frömmigkeit nicht verachten, sondern dürfen eine Hochachtung haben, wie aus dem Jesusgeschehen erhabenste Religiosität wird. Liebe Brüder und Schwestern, die Gefahr des Christusglaubens ist die Religiosität. Man kann sich mit religiösem Jesus vom Leib halten, mit religiöser Sitte, mit religiösen Traditionen, und wir alle sind in der Gefahr, dass wir auch das hochhalten. Denken Sie bloß an unsere Morgenandachten und morgendliche Bibellese. Und wenn man uns 2 Stunden später fragen würde, was hast du denn gelesen, wüssten wir es nicht mehr. Manchmal. Man kann sich mit Routine, mit Religiosität die Jesusverbindung vom Leib halten. Alles ernst gemeint, wenn Sie heute noch in eine russische Kirche kommen und die langen Schlangen sehen, derer, die anstehen zur Beichte, und wie sie dem Priester ins Ohr ihre Schuld sagen und er ihnen die Absolution erteilt, da ist ein ganz großes Wissen auch um die Verfehlungen unseres Lebens. Das ist keine oberflächliche Frömmigkeit. Und wenn Dostojewski einen seiner großen Romane überschrieben hat mit Schuld und Sühne, ist das typisch auch für russisches Christentum. Danke für die einleitenden Worte. Der russische Mensch sehnt sich nach Erlösung, nach Vergottung, er merkt, wie sehr er im Dreck steht. Und dass all das, was für ihn die Mütter sind, dass das nicht genügt. Das Mütterchen Erde, in das ich einmal gelegt bin und bin von Erde genommen, zugleich auch Mütterchen Russland ist. Das Mütterchen Wolga, das ganze Quell- und Stromsystem der Wolga, Mütterchen Wolga. Das alles genügt nicht Geborgenheit bei diesen Mütterchen, sondern der russische Mensch, der so viel Leiden ertragen konnte, so viel Armut, hat ein unvorstellbares Sehnen, einmal vergottet zu werden, heimzukommen zu Gott. Der ganze russische lange Gottesdienst mit seinen Gesängen ist eigentlich ein Ausdruck dieser Sehnsucht. Wann werde ich, in dessen Welt der Erlöser gekommen ist, erlöst werden von den Widrigkeiten dieser Welt. Das zum russischen Gottesdienst. Wir wissen zu wenig, wie Russland, auch die russische Kirche, gelitten hat. Allein in der stalinistischen Verfolgung sind über 40.000 Priester barbarisch ermordet worden. Um ihres Glaubens willen, 40.000. Wann haben wir für die gebetet? Da haben wir gesagt, oh, das sind Orthodoxe, das sind so halb katholisch. Wir ahnen nicht, was nach dem Einfall von Genghis Khan mit seiner goldenen Horde, er hat ja auf der einen Seite Peking erobert, war damals schon Weltherrschaft, und dann ist er mit seiner goldenen Horde über ganz Russland weg. Russland war feindlich, die Tatarenherrschaft. Bis er dann schließlich bei Liegnitz in Schlesien gestoppt wurde. Aber nach diesem Tatareneinfall, nach dieser Herrschaft von Genghis Khan und der nachfolgenden Khans, war es allein die orthodoxe Kirche, die Russland wieder aufgebaut hat. Im Jahr 1275 hat der Metropolit Serapion von Wladimir Bußpredigten gehalten. Wir haben es mit unseren Sünden verschuldet, dass diese Kriegsfurie über uns hinweggegangen ist. Ein Volk, das etwas weiß von Schuld und von Vergebung. Aber es fehlte beim russischen Menschen in all seiner Religiosität das Leben mit der Bibel. Das Evangelium gab's in den alten Bibeln, die auch noch heute im Gottesdienst benutzt werden, die der Priester dem Diakon reicht und der Diakon küsst ehrfürchtig das Evangelium. Aber lesen tut's, wir würden sagen, der Mesner, der Kirchendiener. Schon eine Abwertung des Wortes Gottes. Viel wichtiger sind die Chöre, die gesungen werden, ist die szenische Darstellung der Priester und der Priestergehilfen. Und dazu hat man so an der Tradition festgehalten. Orthodoxie heißt der wahre, unveränderte Glaube. Wir wollen am Buchstaben unserer russischen, altslawischen Bibel nichts ändern. Bis heute gibt es in Russland Christen, die sagen, jede Übersetzung in einer der neurussischen Sprachen ist ein Verbrechen. In den Gottesdiensten wird nur das Altslawische benutzt, das kaum mehr die Priester verstehen. Die können die Lesungen zwar lesen, aber kaum mehr verstehen. Man wollte aus der Orthodoxie heraus, aus dem Festhalten am wahren Glauben, kein Jota ändern an der Bibel. Es fehlte in Russland das Lebendige, angestoßen werden durch Gottes Wort. Aber war es denn bei uns anders bis zur Reformation? Die mittelalterliche Kirche kannte sehr viel Opfer. Da wurden Opfer gebracht, da wurden Hospitäler aufgebaut. Da haben Menschen Bußgänge gemacht, da waren die Gottesdienste voll. Da hat es keine Reformation gebraucht, wenn es nicht die Reformation darin bestanden hätte, dein Wort ist unseres Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz. Das Wort macht's, lebendige Evangelium, das verkündigte, geglaubte, neu gelernte Evangelium. Und jetzt wird höchste Zeit, dass ich sage, wie denn Gott, ähnlich wie bei uns in der Reformationszeit, um 1800 um Russland geworben hat, mehr noch, er hat seine gute Saat des Evangeliums ausgesät. Sind wir beim zweiten Punkt, wie das Wort Gottes als edles Saatgut in Russland ausgesät wurde. Das Himmelreich ist gleich einem Ackerfeld und der Ackermann nahm das gute Getreide und säte es aus und manches fiel auf den Weg und manches auf den Fels und manches ist dornige und manches sind steinige und manches brachte auch Frucht. Jetzt muss ich ein bisschen württembergische Geschichte erzählen, denn es war eine württembergische Prinzessin, die Gott benutzt hat, um das Wort Gottes, die Aussaat des Wortes Gottes vorzubereiten. Wir Württemberger sind ja normalerweise demütige Leute und deshalb wissen wir, was Württemberger immer in der Welt geleistet haben. Es war eine württembergische kleine Prinzessin, die Gott benutzt hat, die Aussaat seines guten Wortes vorzubereiten. Vielleicht haben Sie schon etwas gehört von unserem König Friedrich dem I., dem sogenannten dicken Friedrich. In Ludwigsburg und auf der Solitude zeigt man den Schreibtisch, den man aussägen musste, damit er überhaupt den Schreibtisch gepasst hat. Das war so. Das Problem bei seiner Beerdigung war, dass der Sargdeckel nicht zuging. Tatsache, Napoleon hat gesagt, ich bin erstaunt über die Dehnungsfähigkeit der menschlichen Haut. War unser König, der erste König, den wir hatten nach all den Herzögen und Kurfürsten. Und er hat eine lange Reihe von Geschwistern gehabt, dieser Friedrich, der Vater war der Friedrich Eugen, in Stuttgart gibt es heute noch ein Friedrich Eugens Gymnasium. Also der Friedrich Eugen hat vielleicht 12 oder 13 Kinder gehabt und der Älteste war der Friedrich. Und der Zweite war der Louis, ein Tunichtgut, der ist mit 2 Millionen Gulden ins Grab gesunken. Seine Frau war dann die Herzoginnenwitwe Henriette von Württemberg in Kirchheim. Das ist eine Extrageschichte für sich. Und eine unter den Kindern war die Sophie Dorothea. Ich habe bloß so ein Bild vergrößern lassen. Ein liebliches Geschöpf. Und man muss dann denken, dass die große Katharina, die einen Beinamen hatte, Katharina die Große, die in Russland viel geleistet hat, Probleme hatte, wer wird einmal mein Nachfolger, nachdem ich mein Reich ausgedehnt habe bis ans Schwarze Meer, nachdem ich schließlich noch ein Abkommen mit Friedrich dem Großen getroffen habe. Ich habe die Ostgrenze gesichert, die Westgrenze. Ich habe Siedler ins Land geholt. Sonst war sie nicht zimperlich. Ihr Ehemann, mit dem sie war, sie eigentlich nur ein Jahr lang Zarin gewesen. Und dann hat sie gemerkt, dass ihr Mann nichts taugt. Und dann hat sie ihn um die Ecke bringen lassen. Und ab da hat sie sich einen Liebhaber um den anderen eingetan. Da merken Sie schon etwas von der Orthodoxie. Die Katharina die Große war zwar eine deutsche Prinzessin, von Brandenburg später oder sowas da oben, aber der russische Glaube hat eine tiefe Religiosität, eine tiefe, ernsthafte Frömmigkeit, aber hat nie eine Ethik entwickelt, eine Lebensgestaltung. Der Glaube war nie verbindlich fürs Leben. Man hat getrunken und war dem Alkohol verfallen, und hat das Geld auf den Kopf gehauen und hat nicht die anvertrauten Äcker und Gärten richtig gepflegt und was soll's nicht. Und so hat Katharina die Große sehr viel Liebhaber gehabt, die zugleich ihre Vertraute war. Der meisten bekannt ist ja der Fürst Potjemkin von den Potemkinschen Dörfern, wie wir sagen. Potjemkin war nicht bloß einer, der Kulissen aufgebaut hat und Häuser vorgetäuscht hat, so ein mächtiger, einflussreicher Fürst. Und die Katharina hat gemerkt, als sie älter wird, wem soll ich einmal mein großes Reich anvertrauen? Sie hatte einen Sohn, Paul, den Zarewitsch, dem hat sie es nicht zugetraut. Der hat schon in der Jugend gezeigt, dass er ein bisschen eigenartig ist. Und das hat sich später bis zum Jahr 1801 dann gesteigert bis zum radikalen Wahnsinn, sodass ein Offizierschor den Zaren umgebracht hat. Aber jetzt sind wir schon der Geschichte vorausgeeilt. Also sie hat sich gesorgt, der Paul, der schafft das nicht. Und die Ehe, die er geschlossen hat mit einer Prinzessin von Hessen-Darmstadt, ist schon nach einem Jahr beendet gewesen. Die ist an einer Fehlschwangerschaft gestorben. Wo finde ich für meinen Paul die richtige Frau, die hoffentlich dann auch Kinder kriegt, damit einer meiner Enkel, einmal mit dem Paul wird man genauso fertig, wie ich mit meinem Mann fertig geworden bin, irgendwie können wir den abkratzen lassen, aber dass einer meiner Enkel so geschult, geprägt wird, dass er das große russische Reich übernehmen kann. Wen könnte er heiraten? Und da ist ihr gesagt worden, es gibt eine überaus liebenswerte Prinzessin von einem allerdings sehr kleinen, unbedeutenden Königreich Württemberg. Die hat wahrscheinlich auch erst fragen müssen, wo ist das überhaupt? Das ist die Sophie Dorothea von Württemberg, die Schwester des dicken Friedrich. Als Katharina die Große zum ersten Mal diese Sophie Dorothea gesehen hat, hat sie geschrieben, das darf ich Ihnen gerade vorlesen. Sie ist lieblich wie eine Lilie, schlank wie eine Nymphe. Sie hat in ihrer weißen Gesichtsfarbe ein Inkarnat einer Rose, von hohem Wuchs, mit entsprechender Fülle, das war früher auch wichtig, mit einer großen Leichtigkeit im Gang, aus ihrem Angesicht sprechen Milde, Herzensgüte und Aufrichtigkeit. Sie ist dazu geschaffen, geliebt zu werden. Sie wird gewiss Macht über das Herz ihres Gemahls haben. Bei dem herausragenden Verstand, den sie besitzt, wird sie unbestreitbar von dieser Macht über ihren Gemahl Gebrauch machen. Aha. So hätte man mal auch über mich schreiben sollen, gell? Gang wie eine Nymphe oder so, gell? Das war die Sophie Dorothea. Der Eintrittspreis, Gemahlin des Thronfolgers zu werden, war hoch. Sie musste sich nämlich umtaufen lassen. Sie musste den orthodoxen Glauben annehmen. Die normale lutherische Taufe hat nichts gegolten. Und bei der Taufe hat die Sophie Dorothee den Namen Maria Fedorowna bekommen. Man hat den Friedrich, hat Fedor, die Tochter des Fedor. Und dann hat sie zur großen Freude von der großen Katharina 10 Kinder geboren. Katharina der Große hat gar nicht mehr alles mitbekommen, aber sie hat mitbekommen, der erste war ein Sohn Alexander, der zweite war Konstantin, dann kam die Katharina, die später württembergische Königin wurde, die auf dem Roten Berg beerdigt ist, gell? Katharinenstift, Katharinenhospital, auf unserem schwäbischen Taj Mahal, auf dem Roten Berg, ist sie beerdigt, die geliebte Frau von Wilhelm dem I. Landesgirokasse gegründet. Aber, wie gesagt, sie hat erlebt die Katharina und den Michael und sonstige Kinder noch, 5 Söhne, glauben 5 Töchter. Und dann hat die Katharina, die Große, gemerkt, die Sophie Dorothea, die Maria Fedorowna, ist mir zu fromm. Und die ist mir zu revolutionär. Zu fromm deshalb, sie hat täglich im Schloss Pawlowsk vor den Toren von Petersburg, heute wieder wunderbar aufgebaut, täglich eine Morgenandacht mit den Bediensteten und mit den Kindern gehalten. Sonntags ein schwäbisches Stündle halten lassen, meist von den Erziehern ihrer Söhne. Richtig pietistisch Stündle. Wenn Sie heute nach Pawlowsk kommen, steht da in einem Schrank 4 dicke Wälzer, das große Erbauungsbuch des 18. Jahrhunderts, Arndts wahres Christentum. Hat sie gelesen. Und ihr Beichtvater, den sie schon in ihrer Jugend in Mömpelgard erlebt hatte, war der Schweizer Pfarrer Lavater, von dem das Wort stammt, summa summarum, Christus oder Verzweiflung. Müssen Sie merken, summa summarum, Ende alles Überlegens ist, Christus oder Verzweiflung. Muss an mir selber verzweifeln, muss an der Welt verzweifeln, am Zustand meiner Mitmenschen verzweifeln, an meinem Verstand verzweifeln, Christus oder Verzweiflung. Von dem das herrliche Lied stammt, von dir, o Vater, nimm mein Herz Glück, Unglück, Freuden oder Schmerz. Hören Sie es noch gelernt in der Schule? Von dir, der nichts als lieben kann, voll Dank und voll Erbarmen, das habe ich beim Nazilehrer noch gelernt. Ist alles dunkel um mich her, die Seele müd und freudenleer, bist du doch meine Zuversicht, bist in der Nacht, o Gott, mein Licht. Wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Schütt aus dein Herz in seinen Schoß, denn seine Macht und Güte ist groß. Das war Lavater. Von dem hat sie gelebt. Als ihr Ehemann immer verrückter wurde, als ihr Ehemann sich eine pockennarbige Geliebte eingetan hat, neben ihr mit ihrer Lilienhaut, und bloß noch Soldäterles gespielt hat, er hat sich so einen Dreispitz angeschafft wie Friedrich der Große und wollte immer den Friedrich den Großen nachahmen. Hat einen extra Exerzierplatz anlegen lassen, wo seine Soldaten herumhetzte, wie ein preußischer Unteroffizier. als der Gemahl immer verrückter wurde, wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Und dann kam das Schlimmste, sie hat ihren Alexander und Konstantin, die beiden Ältesten, der baltischen Baronin von Lieven anvertraut, einer frommen Frau, zur Erziehung. Und da die Katharina, der Große, gesagt, also das hört auf, meine Enkelsöhne, die mal Zaren sein werden, die sollen nicht so bigott erzogen werden. Und hat einen zynischen Aufklärer, aus der Schweiz stammend, La Harpe, bestellt zum Erzieher der Söhne Alexander. Die sollten nicht mit dem Christenglauben in Verbindung gebracht werden. La Harpe hat den Alexander gelehrt, wer ist Jesus? Jesus war ein Jude, dem andere Juden den Namen Erlöser gegeben haben, von dem das Christentum seinen Namen hat. Das war alles. Konnte diese Saat aufgehen, die die junge Mutter Sophie Dorothee unter widrigen Umständen in die Seele ihres Alexanders gelegt hat, mit den Morgenandachten, mit der Liebe zum Wort Gottes, oder wurde das kaputt getreten durch die aufklärerische Erziehung? Und noch durch andere schwere Dinge. Der einzige Lichtblick in den 20 Jahren Warten, bis endlich Katharina die Große stirbt und der Paul Zar wird, war der einzige Lichtblick im Jahr 1781, 82, also schon eine Weile her, eine Bildungsreise nach Italien, Spanien und danach Württemberg. Vorher war sie noch 10 Tage bei Lavater mit sehr viel seelsorgerlichen Gesprächen bei ihrem Beichtvater und kam sie nach Württemberg und der Herzog Karl Eugen hat 2 große Festivitäten gemacht, eine riesen Truppenparade vor dem damals gerade fertiggestellten neuen Schloss, das war 1782, wie es ja, da war die Parade, und abends ein Feuerwerk auf der Solitude. Für uns Württemberger wichtig, weil Friedrich von Schiller, unser verehrter Nationaldichter, diesen großen Rummel damals benutzt hat, um nach Baden, Mannheim abzuhauen. Waren alle Soldaten, alle Polizei auf der Solitude eingesetzt, da konnte er über die Grenze. 1782, war hochgeehrt. Sophie Dorothee, jetzt muss ich wieder zurück nach Russland. Und meine Söhne sind mir weggenommen. Und dann schließlich 1797 ist Katharina gestorben und 4 Jahre lang war sie Zarin an der Seite ihres immer verschlossener, merkwürdiger, wahnsinniger werdenden Mannes. Er hat den Michaelspalast gebaut, der ist wie eine große Festung. Er hat gemerkt, er hat viel Feinde, ich muss mich beschützen lassen vor meinen Feinden aus dem eigenen Land, bis dann diese Offiziersgarde ihn im Jahr 1801 bei Nacht erdrosselt hat. Wahrscheinlich hat der Sohn Alexander von dieser Verschwörung gewusst und wahrscheinlich auch die Ehefrau Maria Fedorowna. Man hat ihnen aber nur gesagt, man wird ihn entmachten und festsetzen. Sie wussten nicht, dass ein Mord draus wird. Sie haben beide, der spätere Zar Alexander und Sophie Fedorowna, unter dieser Last gelitten. Noch ein Satz zu Maria Fedorowna, ein Gedanke. Im Jahr 1818 kam sie noch einmal nach Württemberg als Zarenwitwe, nach den napoleonischen Feldzügen, und hat den schwäbischen Bildhauer Dannecker kennengelernt und hat von ihm eine Statue in Auftrag gegeben, Große Jesusstatue, die bis 1944 als Abguss in der Hospitalkirche in Stuttgart stand. Jesus in der Gestalt durch mich zum Vater. Bei der russischen Frömmigkeit was ganz Neues. Durch mich, durch Jesus zum Vater. Dannecker hat das in Marmor gehauen, 1824 wurde es in Petersburg aufgestellt, im Schloss Gatschina. Sophia Dorothea oder Maria Fedorowna, konnten die Samenkörner aufgehen? Ja. Unter widrigsten Umständen, als Napoleon 1812 in Russland einmarschierte, eine Schlacht um die andere gewonnen hat, ist der russische Zar, der junge Alexander, der Sohn der Sophie Dorothea, verzweifelt, er war schwerhörig, auch verschlossen. Seine aufklärerische Frömmigkeit hat er nicht mehr getragen. Wohin kommen wir jetzt? Er hat den einen General absetzen lassen. Trotzdem ging eine Schlacht um die andere verloren. Moskau war bedroht. Und er kam ins Arbeitszimmer seines Jugendfreundes, des Fürsten Golizin, sah auf dem Tisch ein Buch, hat im Buch geblättert. Er wusste nicht, was eine Bibel ist, war eine Bibel. Und sein Blick fällt auf die Psalmen: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und er hat zu seinem Freund gesagt: Was ist das? Der hat gesagt: Das ist eine Bibel. Dann hat der Zar etwas gemurmelt, wie: Mit solchen Worten kann man leben und hoffen. Hat sich nach Hause fahren lassen und hat von seiner Frau, einer gebürtigen badischen Erzherzogin, eine Bibel sich geben lassen und hat in dieser Bibel gelesen, dass sie nach einem halben Jahr aussah wie ein zerlesenes Schulbuch. Und als noch Napoleon aus Russland vertrieben wurde, also ein halbes Jahr später, hat er ein Dekret herausgegeben, ein Erlass: Es soll in Russland eine Bibelgesellschaft gegründet werden, in der die Bibel möglichst in alle in Russland gebräuchlichen Sprachen übersetzt, gedruckt wird, verbreitet wird, die Petersburger Bibelgesellschaft. Unterstützt werden soll sie durch die British and Foreign Bible Society von London, die Mutter aller Bibelgesellschaften. Denn seine kaiserliche Hoheit hat sich aus eigenem Lesen, aus eigener Überzeugung davon Kenntnis geben lassen, dass das Wort Gottes selbst in trostlosesten Lagen hilft und dass es zur Erbauung unseres Volkes nach der schrecklichen Zeit von Napoleon helfen kann, auch zum Wohl der Völker helfen kann. Kaiserlicher Erlass, die Bibel wird verbreitet. Dieser Bibelfrühling hat eigentlich nur 10 Jahre angedauert, ein bisschen mehr. Dann wurde er durch die orthodoxe Kirche gestoppt. Die haben gemerkt, ja, ähnlich haben wir es ja noch bis im letzten Jahrhundert erlebt, wo die katholische Kirche ihren Gläubigen das Bibellesen verboten hat. Die orthodoxe Kirche hat gemerkt, unsere Autorität wird untergraben, wenn die Menschen selber die Bibel lesen und sich bloß neu die Autorität des Wortes Gottes halten. Da sind sie nicht mehr vom Priester abhängig. Dann merken sie, dass da nichts von Kerzen steht und nichts von Ikonen steht und nichts von Kreuzschlagen und nichts von Knieschlagen vor den Ikonen. Also nach ein bisschen mehr als 10 Jahren wurde die Bibelgesellschaft gestoppt. Es war bloß durch die internationalen Verbindungen noch möglich, dass die British and Foreign Bible Society, die britische und ausländische Bibelgesellschaft, bis 1917 Bibeln ins Land bringen konnte. Durch diesen schwachen, schwerhörigen, entschlussarmen Zaren Alexander I., den Sohn der Maria Fedorowna, ist eine Saat aufgegangen. Gott benutzt einzelne Menschen. Lesen Sie doch mal die Bibel. Es sind nie Massenbewegungen. Gott benutzt einzelne Menschen. Auch in der Frömmigkeitsgeschichte unseres Landes benutzt einzelne Mütter und Väter, auf dass die Ehre sei Gottes und nicht der Menschen. Was ich mache, ich will schaffen. Aus diesem Aufbruch mit der Bibel 2 Erinnerungen. Sie haben vielleicht schon gehört, in Russland gibt es die Stundisten. Kommt von dem deutschen Wort Stunde. Viele der Kolonisten, die unter Alexander I. nach Russland gerufen wurden, zuerst die Wolga, dann die Schwarzmeergebiete, sind gegangen, weil sie gesagt haben, das ist ein frommer Zar, unser dicker Friedrich, der ist gottlos, der hat eine neue Liturgie einführen lassen, wo nichts mehr von Teufel steht und nichts mehr vom Erlöser. Aber der Alexander, das ist doch der fromme Mann. Also, und seine Mutter, die Sophie Dorothea, vielleicht ist sogar am Schwarzmeer mehr hie gut Württemberg alle Wege als bei uns in Württemberg. War mit ein Grund, ein frommer Zar, und sie sind mit ihren Predigtbänden und mit ihren Gebetbüchern und vor allem mit der Bibel und sonst kleinem Gepäck ausgewandert auf die beschwerliche Auswanderung und haben sich niedergelassen. 2, 3 Generationen hatten es furchtbar schwer, bis sie endlich auf diesem unbestellten Boden dann Getreide bringen konnten. Aber dort sind Gemeinschaften entstanden, Stunden. Und Gott hat's gewirkt, dass plötzlich die russischen Saisonarbeiter und die ukrainischen Saisonarbeiter, manche Tataren sogar, sonntagmittags dabei saßen, wenn der Hausvater die Bibel vor sich hinlegte und die Bibel ausgelegt hat, eine Stunde gehalten hat. Und dann hat diesen russischen Erntearbeitern Eindruck gemacht, die hängen nicht an der Schnapsflasche, die bestellen ihr Land, die gehen mit dem Vieh gut um, die sorgen für ihr Haus, die lassen nicht bloß alles einfallen. Wenn da ein Streit in der Familie war, das hat es bei denen auch gegeben, schauen sie danach, dass es wieder Versöhnung gibt. Die erziehen ihre Kinder, schauen, dass die eine Bildung mitbekommen. Und sie haben gemerkt, der Grund dafür ist die Kraft, die von der Bibel ausgeht, die ordnende und neubelebende Kraft. Und plötzlich gab es in Russland Bibeln und viele der Saisonarbeiter haben sich Bibeln gekauft, damals um einen horrenden Preis, und haben selber angefangen, Stunden zu halten in ihren Heimatorten. Da haben es die Popen bald gemerkt, die Ortsgeistlichen, dass die nicht mehr zum Gottesdienst kommen, dass die keine Kerzen mehr vor den Ikonen aufstellen, dass die nicht mehr zur Beichte kommen, dass sie nicht die Kolonisten verfolgt wurden, die deutschen Einwanderer, denen hat man religiöse Freiheit gegeben, aber die Russen, da hat die russisch-orthodoxe Kirche gesagt, das ist eine deutsche Infiltration, das ist die 5. Kolonne, Achtung, die geben sich religiös, aber die wollen Russland unterwandern. Und haben ihnen deshalb als Schimpfwort, so wie man heute sagt, Fundamentalisten oder sowas, hat man ihnen Namen Stundisten gegeben. Stunda war das deutsche Wort. So Halbdeutsche, denen darfst du nicht trauen. Schon bald sind die Stundisten verfolgt worden, nach Sibirien verschickt worden, mit ihrer Bibel. Es war in Russland bekannt durch Umfragen bei den Bezirksgouverneuren, die eigentlich alle stundistischen Umtriebe unterbinden sollten. Das sind die vertrauenswürdigsten Mitbürger. Da wird nicht mehr gestohlen in den Orten, wo Stundisten sind. Da gibt's keinen Aufstand gegen die Obrigkeit. Da spielt der Alkohol lang keine so große Rolle wie sonst wo. Da wird ordentlich gearbeitet, da kommen die Leute auch wirtschaftlich voran, da sind die Äcker bestellt. Und trotzdem hat immer wieder die orthodoxe Kirche versucht zu verfolgen und hat dadurch Stundisten in die Weite des russischen Raumes, weit jenseits des Ural geschickt, wo sie unter Verfolgungen das Wort Gottes weitergegeben haben. Das wäre ein abendfüllendes Programm über die Stundisten. Aber was begonnen hat, wenn niemand dich erquicken kann, so schaue deinen Heiland an. Nicht die Maria Fedorowna. Sein Wort tröstet. Plötzlich unter dem Alexander aufgegangen, es gab Bibeln in Russland, durch die Bewegung der Stundisten belebt, durch die deutschen Kolonisten ist der Same in Russland aufgegangen. Und etliches trug Frucht, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Sie haben plötzlich auch schon gemerkt, mit dem, was ich angedeutet habe, dort, wo die Bibel ernst genommen wird, geht es nicht mehr um Riten, um Frömmigkeitsübungen, sondern Gott muss reden. Es gibt ergreifende Geschichten aus den Gouverneursberichten, wie 10 Stundistenfrauen eingesperrt waren, 20. Was uns bewusst war noch, im Herzen war vom Wort Gottes. Ein paar russische Bauern, Stundisten, die man hungern ließ. Und der Gouverneur sagte, warum seid ihr nicht kaputt? Einer seine Hand auf die Bibel gelegt, das ist unser Brot, so wie der Herr Jesus gesagt hat, ich habe eine Speise, von der wisst ihr nicht. Setzt sich um in Lebenskraft. Die Geschichte der russischen Stundisten müsste eigentlich erst geschrieben werden. Ich habe gesagt, 2 Dinge. Es gab auch unter den Kolonisten manche Ermattung. Nach 2, 3 Generationen schläft der Glaube ein, oft schon in unserem Leben viel früher. Und deshalb ist eines der wichtigsten Worte im Neuen Testament: wach auf, der du schläfst. Werde wach und stärke die anderen. Da gab es Gemeinden in der Gegend von Berdjansk, Neustuttgart, Gnadental. Die haben gemerkt, bei uns ist das Glaubensleben eingeschlafen. Unsere Vorfahren sind hinausgegangen mit dem Wort Gottes, mit dem lebendigen Glauben, aber bei uns ist nichts mehr los. Und da haben sie nach Korntal geschrieben an den Vorsteher Gottlieb Wilhelm Hoffmann: Schick uns einen lebendigen Pfarrer. Und er hat ein bisschen rumgeschaut und hat gesagt: Da ist der Eduard Wüst. Das war ein gescheiterter württembergischer Pfarrer, den man aus dem Pfarrdienst entlassen hatte, weil er ganz furchtbare Sachen gemacht hat. Um 18.45 Uhr. Er hat sich mit den Leuten gemein gemacht, indem er in die Häuser gegangen ist und mit den Leuten gesprochen hat und sogar mit ihnen gefespert hat. Furchtbar. Heute wären wir froh für jeden Pfarrer, der Hausbesuch macht. Das Zweite, er hat sich gemein gemacht mit den Leuten, mit den jungen Leuten, er hat mit ihnen auf der Straße gespielt. Und heute gemeint ist, wir brauchen einen Pfarrer, der Jugendarbeit macht, gell? Also hat er schon gemacht. Deshalb hat, und das Allerschlimmste war, er hat Kontakt gehalten zu den Methodisten. Furchtbar, gell? Also man hat ihn aus dem Pfarrdienst vertrieben, hat der Hoffmann gesagt: Du bist gerade recht, und hat ihn die weite Strecke geschickt, das Schwarzmeergebiet nach Berdjansk. Hat er auch gemerkt, da gibt's alte, erstarrte Mennonitengemeinden, die aus der Gegend von Danzig eingewandert waren. Und die wurden auch belebt durch das nur 10-jährige Wirken von Eduard Wüst. Er hat eigentlich bloß gepredigt wie Hofacker, aber im Glauben gibt's keinen Gedankendiebstahl. Manchmal ist es besser, man guckt nach einem Predigtbuch, nach einem guten Gedanken, als dass man verzweifelt selber aus uns einen herausholen, gell? Hat eigentlich bloß den Hofacker ausgewählt und hat eine Erweckung zustande gebracht, auch unter den Mennonitengemeinden, und hat gesagt: Leute, ihr müsst euch anders organisieren, so etwa wie Korntal. Und aus dem sind die Mennoniten-Brüdergemeinden entstanden. Ja, ein Stichwort, Brüdergemeinde wie Korntal. Die nach der stalinistischen Verfolgung, nach den furchtbaren Hungerlagern, nach dem Zweiten Weltkrieg, in alle Welt verstreut, in Kanada, Südamerika, Brasilien, Paraguay, Segensquellen sind. Gott kann etwas, was er mal angestoßen hat, auf die merkwürdigsten Kanäle beleben. Können Sie noch? Sonst singen wir zwischendurch einen Vers von dem Lied: Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Die sagt, ich bin nicht fertig. Das ist also 2000 Jahre russische Geschichte, kann man nicht in anderthalb Stunden machen. Aber vor 11:30 sind fertig. 318. Das haben wir gemerkt bei der Maria Fedorowna. Die musste auch vom eigenen Wesen loswerden, ging durch Sterben hindurch. Und jetzt geht es eigentlich nahtlos weiter, wo man meinen sollte: Na ja, jetzt ist so weitergelaufen, da waren Bibeln da und die britische Bibelgesellschaft hat nach wie vor auch noch Bibeln ins Land gebracht, auch nachdem die russische Bibelgesellschaft geschlossen war, die innerhalb von 10 Jahren etwa 700.000 Bibeln ins russische Land hineingegeben hatte. Nein, es ging weiter. Etwa der kaiserliche, zaristische Hofmarschall Modest Graf von Korff war 1867 bei der Weltausstellung in Paris, wenn es jetzt den Pavillon der Hoffnung gibt, bei der Expo. Leute, das haben Christen immer benutzt. Als in Berlin die Erweckung war, 1901, hat man eine Evangeliumshalle bei der Industrieausstellung gebaut. Wenn viele Menschen zusammenkommen, müssen wir die erreichen. Und so war es 1867, der Graf Modest Korff war dort als Besucher und entdeckt plötzlich einen Stand, habe ich nachher auch ein Bild, können Sie nachher ansehen, einen Stand der britischen Bibelgesellschaft, interessiert sich. Auch russische Testamente? Ja, natürlich. Können Sie mir einen Namen geben? Vielleicht können Sie in Russland Testamente verbreiten. Oh nein, 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 ich bin kaiserlicher Hofmarschall. Es geht leider nicht. Es gibt größere Schwierigkeiten mit Orthodoxie. Nein, das darf ich nicht. Kaum war er wieder zurück in St. Petersburg, hat der Fuhrmann Kisten abgeladen, mit 3000 neuen Testamenten. Hat er gemerkt, in der Adelsgesellschaft sind die ganz geschätzt, die hat er verteilt, die sind ihm fast aus der Hand gerissen worden. War der Anfang. Die Bibel schafft Leben. Und dann kommt das Jahr 1874, da kommt eine hochadlige Frau von Tschertkow, so hat die geheißen, zurück nach Petersburg. Sie hat in England Evangelisationen erlebt gehabt von Spurgeon und auch von einem englischen Erweckungsprediger, einem vom Hochadel, dem Lord Redstock. Nur namenlos getröstet worden, in England waren ihre beiden Töchter verstorben und der Lord Redstock als Seelsorger konnte ihr helfen. Und sie hat gesagt, er müsste zu uns nach Petersburg kommen. Und wir haben hier so viele Adelspaläste, ihr habt dort meine beiden Freundinnen, die beiden aus dem Baltikum stammenden Baronin, die eine die Fürstin Gagarin und die andere die Fürstin von Liefen, in ihren Palästen könnten wir doch vielleicht Versammlungen abhalten mit dem Lord Redstock. Ja, er spricht doch gar nicht Russisch und sehr schlecht Französisch. Französisch war damals die Sprache in Petersburg unter dem Adel. Und dann übersetzten wir ihn. Wir haben eine Dame, die auch Englisch versteht, uns dann ins Französische übersetzt. Uns wird erzählt von der Frau von Krusensterna, wie diese Übersetzerin immer wieder gesagt hat, Venez à Jésus. Meine Frau kann es besser sagen. Stimmt's? Ja. Komm zu Jesus. Dieser Lord Redstock ist auf alle Leute persönlich zugegangen und hat sie gefragt, Frage, sind sie erlöst? Vielleicht müssten wir es heute anders formulieren, aber ich glaube, das ist nach wie vor die Kernfrage. Sehnen Sie sich in Ihrem Leben an irgendeiner Stelle nach Erlösung von der Angst? Vor dem Scheitern, vor der Zukunft, vor der Krankheit. Gibt es so viel Sehnsucht nach Erlösung? Ich glaube, das ist die Kernfrage ist. Und das hat zuerst eine Erweckung ausgelöst unter dem Hochadel. Eine der Damen, die gebeten wurde, ihren wunderbaren Saal, in dem oft kaiserliche Bälle stattfanden, im Palais Paschkow, der Oberst von Paschkow, war Gardekavallerieoberst und einer der reichsten Bodenbesitzer in Russland, haben gebeten, kann man in ihren Räumen nicht Veranstaltungen machen. Da waren Droschkenkutscher und waren Stallknechte und edle Damen. Da hat es nachher gerochen, auch ein bisschen nach Stall und nach edlem Parfum. Und der Redstock hat evangelisiert und der Paschkow hat gesagt, meine Frau vom religiösen Wahn besessen, da gehe ich nicht hin, gehe auf meine Güter. Irgendwo in der Gegend von Moskau. Und als er zurückkam, hat er erlebt, dass unten schon der Empfangschef, der eigentlich der Bedienstete, der Leute empfängt und die Karossen empfängt, gesagt hat, alles voll, wir mussten auch im unteren Geschoss den Speisesaal mit Menschen, war 700 Menschen im Palais von Liefen, Palais Paschkow. Da hat sie ihn interessiert und hat den Lord Redstock begrüßt und der hat auch gefragt, sind Sie erlöst? Und er hat ihn umgetrieben. Und ist nachher einer der Führer dieser Erweckungsbewegung geworden, die von 1874 bis 1884 dauerte, 10 Jahre. Das Tolle an dieser Erweckungsbewegung war, dass sie vor allem die Beamtenschaft und die vornehmen Leute, den Hofmarschall Graf Korff, Modest Korff, Paschkow, den Polizeipräsidenten Bobrinsky, der dann seine Hand über der Bewegung gehalten hat, dass sie die gewonnen hat, aber ebenso die ganz einfachen Leute. Es ging eine Erweckungsbewegung damals durch die Droschkenkutscher. War dann der Anfang, dass wir in Deutschland angefangen haben mit der Taxifahrermission, weil wir gemerkt haben, es sind Leute, die eigentlich nicht in den Gottesdienst können. Da müssen wir besondere Traktate für die haben. Also von St. Petersburg ist unheimlich viel ausgegangen in jenen kurzen Jahren, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Sind Nähstuben entstanden, der Vater de Meyer, die Tochter wurde einer der berühmtesten Muslimmissionare, wurde für den Glauben gewonnen, es wurden Suppenküchen eingerichtet, Volksbibliotheken, es wurde eine evangelistische Zeitschrift herausgegeben, der russische Arbeiter. Viel Evangeliumslieder wurden gesungen, Singen hat eine ganz große Rolle gespielt, aber auch, wie gesagt, die soziale Tätigkeit bis Oberst von Paschkow als Gardekavallerieoberst strategisches Denken gewohnt, sagte, jetzt hat Gott durch die Bibel die alten russischen Sekten, die Duchobotzen und die Molekanen und die Stundisten verschiedenster Prägung und die Mennoniten gewonnen. Wir müssen doch sehen, das war der Allianzgedanke, dass wir die irgendwie verbinden in ganz Russland. Die leiden alle unter der Orthodoxie, werden alle verfolgt, sind alle einsam. Und der Herr Jesus hat als letztes Gebot gegeben, Vater, dass sie alle eins seien, so wie du in mir und ich in dir. Heißt nicht bloß einfach Einheit, 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 sondern lass uns in dir und mit dem Vater verbunden sein, aber auch untereinander. Und er hat ein Ausschreiben gemacht an all diese Gruppen, von denen sie wussten, gesagt, kann nicht jeder kommen, der will. Nur wer von einer Gemeinde abgesandt ist, von jeder Gemeinde ein Abgesandter. Waren etwa 100 Abgesandte, die sich dann 1884 in Petersburg getroffen haben, im Palais Lieven. Gesegnete Stimmung, am zweiten Tag hat der Teufel versucht, Spaltung hereinzubringen über die verschiedenen Taufverständnisse, Kindertaufe, Großtaufe, Glaubenstaufe, Untertauchen, Halbuntertauchen, fließendes Wasser, stehendes Wasser, könnte es alles variieren, Jordanwasser ein bisschen dazwischen oder sowas. Man kann aus dem allem ein Gesetz machen und gar nicht mehr merken, dass wichtig ist, dass der Herr Jesus nach mir greifen will. Und dass ich im Glauben annehme, dass er am Kreuz, das ist das entscheidende Datum, dass er für mich gestorben ist und dass das mir gelten soll. Aber das wurde abgewendet und am dritten Tag ist niemand mehr von den Delegierten aufgetaucht. Einer hat einen Zettel reingegeben, wir sind alle verhaftet worden. Die orthodoxe Kirche hat die Polizei alarmiert und hat gesagt, hier ist ein Aufstand. Die russische Polizei war ohnehin hellhörig, weil 1881 der Zar Alexander II. Ermordet worden war. Ah, vielleicht ist da schon wieder so eine revolutionäre Gruppe. Und man hat alle Delegierten inhaftiert, weggesandt und nach wenigen Monaten den Graf Modest Korff und den Oberst Paschkow, Modest Korff, Hofmarschall in Zarskoje-Selo, engster Vertrauter des Zaren. Oberst Paschkow, einer der größten Gutsbesitzer Russlands, einer der reichsten Männer, vor die Frage gestellt, werdet ihr nochmal Versammlungen halten oder nicht? Werdet ihr nochmal predigen oder nicht? Werdet ihr nochmal das Evangelium weitergeben oder nicht? Nur wenn ihr das unterschreibt, könnt ihr bleiben, sonst binnen 48 Stunden aus Russland unter Zurücklassung des gesamten Vermögens. Beide haben nicht unterschrieben. Beide wurden aus Russland verbannt innerhalb 48 Stunden. Paschkow ist im Alter in Paris gestorben, Modest Korff erst 1927, 91-jährig in der Schweiz. Aber seitdem lässt sich aus Russland, aus den verschiedenen evangelischen Gruppen, den Evangeliumschristen, dem Allunionsrat der Baptisten, den Duchobotzen, den Molekanen, alle verschiedene Gruppen, die Milchtrinker, verschiedene evangelische Gruppen, lässt sich dies nicht mehr wegnehmen. Komm zu Jesus, bist du erlöst. Und wo das Wort Gottes ist, ist Leben. Die Gefahr Russlands ist die permanente Trennung. Gleich nach der Perestroika, damit habe ich begonnen, hat die Lausanner Bewegung einen Evangelisationskongress in Moskau versucht, noch einmal wie 1884. Da sind Tausende gekommen, etwa 4.500 aus allen evangelischen Gruppen und Gemeinden. Und ich sehe noch, wie Dr. Tom Houston, der internationale Direktor der Lausanner Bewegung, tief erschüttert zurückkam von diesem Kongress, nicht erfreut. Und sagte, jetzt weiß ich, was heißt, sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Christus ist. Aber wenn ich so ins Württemberger Land hineinsehe, selbst oft in unsere Kreise, die wir durch Jesus gehören wollen, oft, oh, ob die noch auf dem richtigen Weg sind, in Liebenzell, ob der Gottesdienst richtig ist und ob die mit den Katholischen nicht paktieren, ein Geschwätz, sie suchen alle das Ihre. Das, was Oberst Paschkow wichtig war, wir wollen alles zurücklassen, alles Geschwätz übereinander, alle unterschiedlichen Meinungen, die wir haben, und zusammenstehen. Ich halte es für ein besonderes Vorrecht, dass der 1917 in Wernigerode entstandene Missionsbund Licht im Osten, der damals unter russischen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs gewirkt hat, jetzt in Korntal ist. Und dass wir Württemberger wieder das Vorrecht haben, solch eine Missionsgesellschaft in unserer Mitte zu haben, die in allerschwierigsten Zeiten, ab 46, 47 schon, wieder Bibel nach Russland gebracht hat und Liederbücher und Material für Jugendgruppen, die unterstützt hat, wenn Freizeiten stattgefunden haben. Und jetzt auf neue Weise, wir haben es vor zwei Jahren, im letzten Jahr in Kiew gesehen, Christengruppen unterstützt in diesem Geist, dass sie zusammenkommen, soll nicht jeder sein eigenes Gläuble pflegen, sondern Allianzgedanke. Dort, wo Jesus miteinander groß gemacht wird, in diesem großen Reich, dort wollen wir unterstützen. Das Werben Gottes um Russland. Über 1000 Jahre. Aber intensiv wird es dort, wo es ums Wort Gottes geht. Wo Gott einem Volk die Bibel gibt. Uns hat Gott auch die Bibel gegeben. Die Reformation. Und wir haben so viele Auslegungen und Kalender und Bibellesezettel, dass es nicht bloß da bleibt, sondern eindringt in unser Herz und Frucht bringt, so wie es bei Ducherbotzen und Molekaden und Mennoniten und Mormonen, wie heißen sie, die verschiedenen Gruppierungen, Evangeliumschristen, Baptisten, wie es dort Frucht gebracht hat. Sie sind eine Einzelne, ein Einzelner, wie ein Alexander, wie eine Sophie Dorothea, durch die Gott Großes wirken kann. Herr, das schenk uns doch, dass du uns als deine Werkzeuge gebrauchen kannst. Wir staunen, was du wirken konntest in diesem großen russischen Reich. Wie du die Seelen dieser sehnlich auf Erlösung wartenden russischen Menschen aufgepflügt hast und dafür gesorgt hast, dass dein Wort wirkt. Lass es doch auch bei uns wirken, dass einmal, noch einmal durch uns geistliches Leben, Gottes Leben in unser Land gehen kann. Segne dies Haus, segne die Schülerinnengruppen, segne alle Mitarbeiter, segne die Gemeinschaftsverbände in unserem Land, segne auch die Kirchengemeinden, dass noch einmal dein Wort Gottes, dein Wort Macht bekommt über Menschen. Und geh du mit uns hinein in diese Nacht. Wir preisen dich und staunen, wie viel du wirken kannst. Amen.